Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo besucht Peking und Riyadh, um Investitionskooperationen zu besprechen. Das Verfassungsgericht hat die materielle Überprüfung des Gesetzes Nummer 7 von 2017 abgelehnt. Die Zahl der ausländischen Touristenbesucher soll Ende des Jahres 10 Millionen Touristen erreichen. Indonesien und die Niederlande stärken die Zusammenarbeit im maritimen Sektor. Der stellvertretende indonesische Außenminister brachte die Bedeutung von Inalak inmitten der globalen Unsicherheit zum Ausdruck. Das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft veranstaltet ein Führungstour zum Bezirk Berau aus Kalimantan. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesiens Präsident Joko Widodo hat in einer Presseerklärung am Montag, die über den YouTube-Kanal des Präsidialsekretariats verfolgt wurde, angekündigt, dass er nach Peking, China und Riyadh, Saudi-Arabien aufbrechen werde, um eine bilaterale Zusammenarbeit in den Bereichen Investitionen in die Ernährungssicherheit aufzubauen. Er erklärte, dass er für 2 Tage in Peking sei, um bilaterale Treffen abzuhalten und sich mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, dem Premierminister der Volksrepublik China Li Qiang und dem Parlamentspräsidenten der Volksrepublik China Zhao Leyi zu treffen. Am Mittwoch, den 18. Oktober, wird Präsident Joko Widodo seinen Arbeitsbesuch in Riyadh, Saudi-Arabien, fortsetzen, um sich mit dem Kronprinzen von Saudi-Arabien zu treffen und den Vorsitz beim ersten Gipfeltreffen der ASEAN-Golf-Kooperationsorganisation GCC zu übernehmen. Bei diesem Treffen wird die Zusammenarbeit im Wirtschaft- und Investitionsbereich in den Produktgarantiesektoren, in der Halal-Produktgarantie, Energie und die Bildung des höchsten Koordinierungsrates erörtert. Präsident Joko Widodo und seine Delegation werden voraussichtlich am Samstag, den 21. Oktober 2023, nach Indonesien zurückkehren. Das Verfassungsgericht hat die materielle Überprüfung des Gesetzes Nummer 7 von 2017 über allgemeine Wahlen hinsichtlich der von der Indonesian Solidaritätspartei vorgeschlagenen Altersgrenze für Präsidentschaft und Vizepräsidentschaftskandidaten abgelehnt. Ein Mindest Alter von 40 Jahren bleibt eine der Voraussetzungen für Präsidentschaft und Vizepräsidentschaftskandidaten. Diese Entscheidung wurde am 16. Oktober vom obersten Verfassungsrichter Anwar Usman in einer Anhörung im Zentralen Verfassungsgerichtsgebäude verlesen. Das Verfassungsgericht gab auch dem Antrag der namentlich genannten indonesischen Bürgerstaat den Fall von Sufianto Sutono und Imam Hermanda bezüglich der gerichtlichen Überprüfung der Altersgrenzen von Präsidentschaftskandidaten und Vizepräsidentschaftskandidaten zurückzuziehen. In ihrem Petitum hatten die Antragsteller gefordert, die Änderung der Altersgrenze für Präsidentschaft und Vizepräsidentschaftskandidaten auf 30 Jahre vorzuziehen. Mit dem Rückzug können Sufianto Sutono und Imam Hermanda nicht mehr denselben Antrag einreichen. Basierend auf Daten des Zentralamts für Statistik im August 2023 erreichte die Zahl der indonesischen besuchten ausländischen Touristen 1,132 Millionen. Die Gesamtzahl der indonesischen besuchten ausländischen Touristen von Januar bis August 2023 erreichte 7.443.260 Touristen. In The Weekly Brief with Sandy Uno am Montag, den 16. Oktober in Jakarta, sagte der Minister für Tourism und Kreativwirtschaft Sandiaga Uno, dass von den insgesamt 7,4 Millionen Touristen etwa 50% aus Bali kamen, der Rest aus Jakarta und den Riau-Inseln. Er erklärte auch, dass das Ziel für ausländische Touristen zu Beginn des Jahres bei 7,4 Millionen Touristen lag, dann auf 8,5 Millionen Touristen revidiert wurde und bis Ende 2023 voraussichtlich 10 Millionen Touristen erreichen wird.
Tapi secara keseluruhan, seperti yang saya sampaikan, 7,4
bereits sagte, wurde das Ziel von 7,4 zu Beginn des Jahres auf 8,5 Millionen revidiert und jetzt haben wir Prognosen abgegeben, dass die Zahl von 10 Millionen, also fast 11 Millionen, in den letzten 3 Monaten erreicht werden kann. Für das Ziel der indonesischen Touristenbesucher von 1,2 bis 1,4 Milliarden Bewegungen, sagte Sandy Uno, dass das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft dieses Ziel weiterhin verfolgen werde. Da die Zahl der Besucher zur Jahresmitte noch bei 433 Millionen liege Bewegungen. Sandiaga Uno sagte weiter, dass es die Möglichkeit gäbe, die Methode zur Berechnung der Bewegung inländischer Touristen zu ändern, die derzeit mit dem Zentralamt für Statistik und Anbietern mobiler Positionsdaten koordiniert werde. Die indonesische Regierung stärkt über das Koordinierungsministerium für maritime Angelegenheiten und Investitionen die Zusammenarbeit im maritimen Sektor mit den Niederlanden durch das 5. indonesisch-niederländische bilaterale maritime Forum. Der Stellvertreter für maritime Souveränität und Energiekoordinierung im Koordinierungsministerium für maritime Angelegenheiten und Fischerei, Jody Mahardi, erklärte am Montag, den 16. Oktober, beim 5. indonesisch-niederländischen bilateralen maritimen Forum in Jakarta, dass bei dieser Veranstaltung 3 Themen erörtert würden. Die 3 Themen sind nachhaltige Hafenentwicklung und erneuerbare maritime Energie, nachhaltiger Schiffbau und maritime Bildung. Jody Mahardi betonte, dass die indonesische Regierung großes Interesse daran habe, die Infrastruktur und Technologie für erneuerbare Energiequellen wie Gezeiten und Windkraft sowie Wasserstoffenergie voranzutreiben. Der stellvertretende Indonesische Außenminister Pahalaman Sirisakta, das Treffen zwischen Indonesien und Lateinamerika und der Karibik sei ein wichtiges Forum, von dem erwartet werde, dass es angesichts der globalen wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen die Welt heute stehe, neue Möglichkeiten schaffen werde. In seiner Rede bei der Eröffnung des 5. INALAC-Treffens am Montag, den 16. Oktober in Jakarta, sagte Pahalaman Suri, das Treffen mit dem Thema Aufbau effektiver Partnerschaften sei sehr relevant. Dem derzeit hat der geopolitische Wettbewerb den wirtschaftlichen Aspekt berührt. Darüber hinaus konkurrieren die Länder um die Reduzierung wirtschaftlicher Risiken durch Partnerschaften mit Ländern, die als Verbündete gelten. Ihm zufolge wird dies Auswirkungen auf die Verringerung der wirtschaftlichen Möglichkeiten haben und die Bemühungen zur Beseitigung der weltweiten Armut behindern.
But we have to turn these challenges into opportunities.
Wir müssen diese Herausforderung in eine Chance verwandeln, eine konkrete wirtschaftliche Zusammenarbeit voranzutreiben, die über politische Erwägungen hinausgeht. Die Zusammenarbeit basiert auf der Solidarität zwischen den Ländern des Südens und trägt zum Wohlstand und Wohlergehen unserer Bevölkerung ab. Das Indonesien, Lateinamerika und die Karibik INALAC Geschäftsforum ist ein Flaggschiffprogramm des Generaldirektorats für Amerika und Europa im indonesischen Außenministeriums, das 2019 ins Leben gerufen wurde. Während seiner vierjährigen Umsetzung hat INALAC die Unterzeichnung verschiedener Vereinbarungen zwischen Regierungen und Wirtschaftsakteuren sowie von Geschäftsvereinbarungen erleichtert. Im Jahr 2022 wird die INALAC Hybrid mit Business Matching durchgeführt. Im vergangenen Jahr wurden an diesem Forum Geschäftsabschlüsse mit Wert von 179 Millionen US-Dollar bzw. rund 2,78 Billionen Rupiah verzeichnet. Das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Behörde für Landeshauptstadt OIKN eine Einführungstour oder Kennenlernreise oder Femtrip zum Bezirk Berau aus Kalimantan, um das Tourismuspotenzial und die Kreativwirtschaft rund um die Region der Landeshauptstadt IKN Nusantara zu fördern. Neben der Förderung des Tourismussektors und der Kreativwirtschaft zielt diese Aktivität auch darauf ab, das Bewusstsein für die nationale Bewegung Stolz auf Reisen in Indonesien zu schärfen und einen Überblick über den Fortschritt der OIKN-Entwicklung zu geben. Sie soll die Öffentlichkeit darüber informieren, dass die IKN eine Weltstadt für alle ist. Nach der offiziellen Erklärung des Ministeriums für Tourismus und Kreativwirtschaft am Montag wird voraussichtlich ein Reisemuster im IKN-Tourenpaket entwickelt und das IKN Samarinda und Balikpapan einschließlich der Touristendörfer in der Umgebung umfasst. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.589,3 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.453,1 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.720 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 26 bis 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 65 bis 80%. Liebe Zuhörer, Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Kommentar behandelt heute das Thema das Verfassungsgericht lehnt Materietest zu Altersgrenzen für Präsidentschaft und Vizepräsidentschaftskandidaten ab. Nachdem zu Beginn des Jahres mehrere indonesische Bürger und politische Parteien einen Antrag auf gerichtliche Überprüfung von Artikel 169 Buchstabe Q des Wahlgesetzes gegen die Verfassung von 1945 bezüglich der Altersgrenze für Präsidentschaft und Vizepräsidentschaftskandidaten eingereicht hatten, erließ die Sitzung des Verfassungsgerichtes endlich am Montag, den 16. Oktober 2023, eine Entscheidung, alle Anträge auf gerichtliche Überprüfung des Artikels abzulehnen. Der Vorsitzende des Verfassungsgerichtes, Anwar Usman, sagte am Montag in der Entscheidungslesung im Gebäude des Verfassungsgerichts in Jakarta, dass er alle Klagen der Kläger, die von zwei Parteien und mehreren Privatpersonen stammten, abgelehnt habe. Ihm zufolge kam das Verfassungsgericht zu dem Schluss, dass der von den Beschwerdeführern eingereichte Hauptantrag rechtlich völlig unbegründet sei. Unterdessen sagte der Verfassungsrichter Saldi Isra anlässlich der Verlesung der Erwägungen des Gerichts, dass die Bestimmungen von Artikel 169 Buchstabe Q des Gesetzes 7 von 2017 oder Wahlgesetz offenbar nicht im Widerspruch zu einer gerechten und diskriminierenden Behandlung stehen. Allerdings gab es in dieser Entscheidung unterschiedliche Meinungen oder abweichende Meinungen von zwei Verfassungsrichtern, nämlich Suhartoyo und M. Guntur Ramjah, zu dieser Entscheidung. Insgesamt wies das Verfassungsgericht jedoch alle Beschwerden bezüglich der Altersgrenze für Präsidentschaft und Vizepräsidentschaftskandidaten zurück. Die Polemik bezüglich der Altersgrenze für Präsidentschaft und Vizepräsidentschaftskandidaten kam ans Licht, nachdem berichtet wurde, dass einer der Präsidentschaftskandidaten für 2025 bei der Registrierung des angehenden Vizepräsidentenkandidaten einen Begleiter, eine der Stadtverwalter, der noch keine 40 Jahre alt war, bei der Allgemeinen Wahlkommission KPU mitbrachte. Abgesehen davon trifft der Vorschlag, Kandidaten unter 40 Jahren aufzunehmen, auch die Basis hat und heizt sich in der Welt der indonesischen Politik auf, nachdem die Präsidentschaftskandidaten von mehreren politischen Parteien bekannt gegeben wurden. Die Entscheidung des Verfassungsgerichtes ist die endgültige Entscheidung als höchste juristische Verfassungsinstitution in Indonesien. Es herrscht Enttäuschung über die Ablehnung der Klage, obwohl der Grund darin besteht, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, neue Ideen einzubringen. Allerdings hat die Entscheidung der Richter des Verfassungsgerichts recht lange Verfahren und Phasen durchlaufen. Tatsächlich wie das, was die Richter des Verfassungsgerichts entschieden haben, zur Grundlage für eine Entscheidung, die auf dem Denken von Experten basiert, die alle rechtlichen und anderen Aspekte berücksichtigt haben. Daher muss die Entscheidung des Verfassungsgerichts von allen Parteien akzeptiert werden, ob es ihr gefällt oder nicht. Die Öffentlichkeit ist verpflichtet, sich der Entscheidung des Verfassungsgerichts zu fügen. Das war der Kommentar.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 17. Oktober. Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem 17. Oktober 1962, an dem Muhammad Yamin verstarb. Muhammad Yamin wurde in Talawi, Sabah Lunto, West Sumatra geboren. Er ist Schriftsteller, Historiker, Humanist, Politiker und Rechtsexperte. Er ist einer der Pioniere der modernen indonesischen Poesie und ein Pionier des Jugendeides. Muhammad Yamin starb im Alter von 59 Jahren in Jakarta. 1973 wurde er zum indonesischen Nationalhelden ernannt. Willkommen zum Internationalen Tag der Armutsbekämpfung. Der Internationale Tag der Armutsbekämpfung wurde ins Leben gerufen, um alle Länder zu ermutigen, aktiv an der Beseitigung der Armut zu arbeiten, indem sie Schritte in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung unternehmen. Die Hoffnung ist, dass die Regierungen die in Armut lebenden Menschen in die Suche nach langfristigen Lösungen für ihre Probleme einbeziehen. Im Dezember 1992 verabschiedeten die Vereinten Nationen eine Resolution zum Thema Armut. di Vereinten Nationen erklärten daraufhin den 17. Oktober zum Internationalen Tag der Armutsbekämpfung. Wir enden Vergangenheit und Gegenwart mit dem Internationalen Tag des Traumatas. Der Internationale Traumata wird jeden 17. Oktober begangen. Dieser Tag konzentriert sich auf die Rettung von Leben und den richtigen Umgang mit Notfällen. Dieser Tag wurde ins Leben gerufen, um das Bewusstsein für Traumata zu schärfen und die Öffentlichkeit über Möglichkeiten aufzuklären, mit traumatischen Vorfällen und Todesfällen umzugehen. Die Hoffnung besteht, dass das Gedenken des Internationalen Traumatages dazu genutzt wird, gute Informationen über die Heilung von Traumata oder dessen Vermeidung zu verbreiten. Der Internationale Traumatag wurde 2011 in Neu-Delhi, Indien, ausgerufen, als Reaktion auf die hohe Zahl von Todesopfern durch Verkehrsunfälle in diesem Land. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Bye.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Indonesiens Außenministerin erörterte die Lage auf dem Gazastreifen mit einer Reihe von Außenministerin befreundeter Länder. Liebe Zuhörer, die indonesische Außenministerin Retno Marsudi kommuniziert weiterhin mit dem Außenministerin befreundeter Länder, um ihre Stimmen zu erheben, damit sofortige Schritte unternommen werden können, um eine zunehmende Verschärfung der humanitären Katastrophe auf dem Gazastreifen zu verhindern. Das Außenministerium hat die Erklärung am Montag, den 16. Oktober, auf dem offiziellen Social Media Konto Kemlu/RI hochgeladen. Indonesien schlug außerdem zusammen mit einer Reihe von OIC-Ländern vor, unverzüglich eine Sonderministerkonferenz der OIC abzuhalten. Minister Retno Marsudi wird voraussichtlich an einer Sondersitzung teilnehmen, die am 18. Oktober in Jeddah, Saudi-Arabien, stattfinden soll. Zuvor in ihrem offiziellen Account @menlu/ri in den sozialen Medien. Minister Retno Marsudi hat am Freitag, den 13. Oktober, außerdem mit mehreren Außenministern Telefongespräche über die Lage in Gaza geführt. Die besorgniserregende Situation rückte in den Mittelpunkt der Gespräche der Außenminister. Sie waren der saudi-arabische Außenminister Faisal bin Farhad al-Saud, der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate Abdullah bin Zayed al-Nahyan, der ägyptischen Außenminister Sameh Shoukry und der palästinensischen Außenminister Riyad al-Maliki. In einem Telefongespräch mit dem niederländischen Außenminister Hanke Bruinslot und der belgischen Außenministerin Hajja Lahab wurde unterdessen die Dringlichkeit des Schutzes der Zivilbevölkerung in Gaza erörtert. Am selben Tag, Samstag, den 14. Oktober, übermittelte Außenministerin Retno Marsudi auch die Bemühungen zur Evakuierung indonesischer Bürger. Dies wurde in Gesprächen mit der Präsidentin des Internationalen Komitees von Roten Kreuz bzw. dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz Mirjana Spoljarić Eger über die sich verschlechternde Lage in Gaza zum Ausdruck gebracht. Am 15. Oktober führte Außenministerin Retno Marsudi außerdem ein Telefongespräch mit dem malaysischen Außenminister Zamri Abdul Kadir. Die beiden diskutierten über die neuesten Entwicklungen in Gaza und die Dringlichkeit, sich auf humanitäre Aspekte und die Rettung von Leben zu konzentrieren. Zuvor erörterte Außenministerin Retno am 9. Oktober bei einem bilateralen Treffen in Jakarta die Palästinenserfrage mit dem brasilianischen Außenminister Mauro Vieira, der auch den Präsident des UN-Sicherheitsrats innehat. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Masihkah ada waktu
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute berichten wir von den Musikinstrumenten, nämlich Geso-Geso aus Zentral Sulawesi. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, dieses Mal stellen wir Ihnen eines der traditionellen Musikinstrumente der Menschen in Zentral Sulawesi vor, nämlich das Geso-Geso. Sein ursprünglicher Name ist Pak Geso-Geso, aber die Einheimischen nennen es lieber Geso-Geso. Dieses Musikinstrument ist relativ einfach und verfügt über eine Kammer, die Resonator genannt wird. Geso-Geso wird aus hartem und starkem Holz hergestellt, dem zusätzlich Kokosnussschalen und Tierhaut als Belag hinzugefügt werden. Bei der verwendeten Tierhaut handelt es sich in der Regel um Eidechsenhaut. Der Klang dieses Musikinstruments entsteht durch die Saiten. Liebe Zuhörer, Geso-Geso besteht aus einem Griffbrett, hat aber keine Bünde. Einzigartig ist, dass dieses Musikinstrument nur eine Saite hat, die aus Riti oder Tasi besteht. Geso-Geso wird durch Streichen mit einem speziellen Bogen aus Palmfaser oder genannt Kajo gespielt. In der Aufführung enthält dieses Musikinstrument keine gemischten Elemente der Vokalmusik. Im Allgemeinen wird dieses Musikinstrument nur als Soloinstrument gespielt. Liebe Zuhörer, den Einheimischen zufolge entstand das Musikinstrument Geso-Geso auf der Grundlage eines Verständnisses des Mythos über verlorene Kinder, sodass es sich bei diesem Musikinstrument klanglich tatsächlich um Musik mit einer traurigen Nuance handelt. Der Klang, der von diesem Musikinstrument kommt, ist also nur ein Ton, der den Gefühlen der Person entspricht, die es spielt. Dieses traditionelle Musikinstrument wird bei traditionellen Zeremonien wie Beerdigungen, Hochzeiten, Geburten oder Danksagungen gespielt. Dieses Musikinstrument kann einzeln oder in Gruppen gespielt werden. Wenn es in einer Gruppe gespielt wird, wird der Klang angeglichen, indem der Klang jedes Geso-Geso-Musikinstruments für jeden Spieler harmonisiert wird, sodass es harmonisch klingt. Die von jedem Spieler erzeugten Noten müssen sich jedoch voneinander unterscheiden. Liebe Zuhörer, das waren unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder im Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Außerdem werden wir Sie dazu führen, sich auf Indonesisch zu unterhalten. Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen Voice of Indonesia und der Indonesischen Agentur für Sprachbildung und Literatur in dem Indonesischen Bildungs- und Kulturministerium. Der heutige Indonesischunterricht hat die Danau Maninjau oder auf Deutsch im See Maninjau zum Thema. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, Sie werden ein Gespräch in Indonesisch mit dem Titel Seluruh Area oder auf Deutsch das ganze Gebiet zu hören. Das Gespräch ist zwischen Chris George Robinson, einem australischen Vlogger, und Sortauli. Sortauli und Chris sind Mitglieder von der Vloggergemeinschaft. Sie erfahren die Schönheit des Sees Maninjau von dem Gipfel Lawang aus. Bitte hören Sie das Gespräch kurz.
Luar biasa, indah sekali pemandangan Danau Maninjau dari sini.
Kita bisa melihat seluruh area Danau Maninjau sambil naik para layang.
Liebe Zuhörer, nachdem wir das Gespräch in Indonesisch zwischen Chris und Sortauli zugehört haben, stellen wir Ihnen jetzt einige indonesischen Vokabeln vor, die mit dem Titel des heutigen Indonesischunterrichts Seluruh Area oder auf Deutsch das ganze Gebiet zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie das Gespräch gut zu und dann wiederholen Sie das Gespräch noch einmal. Bisa melihat, auf Deutsch sehen können. Seluruh Area, auf Deutsch das ganze Gebiet. Danau Maninjau, auf Deutsch der See Maninjau. Sambil, auf Deutsch während. Naik para layang, auf Deutsch fliegen mit einem Gleitschirm. Kita bisa melihat seluruh area Danau Maninjau sambil naik para layang. Kita bisa melihat seluruh area Danau Maninjau sambil naik para layang. Auf Deutsch, wir können während des Gleitschirmfliegens das ganze Gebiet sehen. Indah sekali. Auf Deutsch, sehr schön. Pemandangan. Auf Deutsch, die Landschaft. Liebe Zuhörer, in diesem Gespräch haben Sie den Satz, kita bisa melihat seluruh area Danau Maninjau sambil naik para layang. Kita bisa melihat seluruh area Danau Maninjau sambil naik para layang. Auf Deutsch, beim Gleitschirm fliegen können wir das gesamte Gebiet des Maninjau-Sees sehen. Gehört, in dieser Äußerung gibt es das Wort seluruh oder auf Deutsch ganz, was semua oder auf Deutsch alles bedeutet. In dieser Rede bedeutet der Ausdruck seluruh area Danau Maninjau, semua area Danau Maninjau. Die Übersetzung für die beiden Sätze in Deutsch ist aber gleich, und zwar das gesamte Gebiet des Maninjau-Sees. Andere Beispiele. Hören wir uns die Beispiele für die Verwendung des Wortes seluruh. Seluruh oder auf Deutsch ganz in anderen Sätzen an. Chris terkenal di seluruh Indonesia. Auf Deutsch, Chris ist in ganz Indonesien berühmt. Seluruh pengunjung harus membayar tiket masuk. Seluruh pengunjung harus membayar tiket masuk. Auftritt alle Besucher müssen die Eintrittskarten bezahlen. Liebe Zuhörer, Puncak Lawang ist der Gipfel des Plateaus im Bezirk Agam in der Provinz West Sumatra. Von Puncak Lawang aus ist die Schönheit des Blauen Maninjau-Sees mit weißen Wolken darüber deutlich zu sehen. Puncak Lawang wird oft als das Land über den Wolken bezeichnet. Puncak Lawang ist einer der besten internationalen Paragliding-Spots. Bevor wir unseren heutigen indonesischen Unterricht beenden, hören wir wieder noch einmal das Gespräch zwischen Chris und Sortauli zu. Damit können Sie den heutigen indonesischen Unterricht besser und klarer verstehen.
Luar biasa, indah sekali pemandangan Danau Maninjau dari sini.
Kita bisa melihat seluruh area Danau Maninjau sambil naik para layang.
Liebe Zuhörer, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen mit dem Titel Seluruh Area oder auf Deutsch das ganze Gebiet. Hoffentlich ist diese Ausgabe für diejenigen unter Ihnen nützlich, die mehr über Indonesisch wissen möchten. Wir werden uns zu einem anderen Thema wiedersehen. Danke, auf Wiederhören.
Voice of Indonesia.
Here is Voice of Indonesia, aus Indonesian for the world. Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder zum Programm Musik Regenbogen. Bei dieser Gelegenheit will ich Ihnen ein mäßiges Lied mit dem Titel Hujan Gerimis präsentieren, das von Hamdi Atan vorgetragen wird. Dieses Lied wurde von vielen Sängern popularisiert. Der Text des Liedes erzählt von einem weinenden Menschen, der sich bei Nieselregen an sein Schicksal erinnert. Er war traurig, weil seine Geliebte entführt wurde. Die Buchführer hier ist ein mäßiges Lied mit dem Titel Hujan Gerimis oder Nieselregen von Hamdan Atan. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
Mengucu kenangan masa. diambil orang. Bagaimana hati ku tak jadi hancur karena kekasih diambil orang.